Deutschlandfunk. Das Feature.
Bei der Flucht über das Mittelmeer hat sich vor der Küste Libyens ein schweres Bootsunglück ereignet.
Der Weltklimarat IPCC hat heute seinen Bericht über den aktuellen Forschungsstand zum Klimawandel präsentiert.
Wetterextreme wie zum Beispiel die verheerenden Waldbrände in Sibirien oder auch massive Überschwemmungen in Deutschland, sie werden zunehmen.
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus nehmen in Deutschland weiter zu und sind nach Einschätzung der Behörden die größte Bedrohung für die Sicherheit des Landes. Come gather on people
wherever you roam. Schätzungsweise 700.000 Menschen in Europa sind obdachlos. And admit that the waters around you have grown.
And accept it that soon you drenched to the bone, for the times they are a-changing.
Tagtäglich hören wir Nachrichten, die uns erschüttern, uns aufrütteln oder beängstigen. Du bist gefordert, überfordert, motiviert oder resigniert, siehst dich im Spiegel und fragst dich, wo du dabei stehst. Du fragst dich, was es braucht, um dir selbst wertschätzend in die Augen schauen zu können. Come writers and critics who prophesize with your pen. Der Blick in den Spiegel. Unterwegs für Menschenrechte und Klimaschutz. Ein Feature von Erika Harzer.
Ja, ich bin Christa Wiese. Ich bin bald 73 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Wir haben zwei Söhne aus Hamburg adoptiert, von denen lebt leider nur noch einer. Ich bin eine Hamburgerin und das bin ich mit Leib und Seele. Lutz, mein Mann, kommt aus Malente, aus Schleswig-Holstein und wollte immer aufs Land zurück. Und mit Kindern und Tieren sowieso. Und dann haben wir diese Ruine gesehen und ja, dann haben wir uns in dieses Haus verguckt und verliebt. Und hatten dann also auch gesehen, dass wir hier mit Kindern alt werden können.
Muss groß genug sein für Mütter und Kinder.
Also es war 1979, 80. Und unsere Söhne kamen im Herbst 81 dann zu uns. Also wir waren schon in Hamburg geprüfte Adoptiveltern. Und es war ein Traum für uns beide.
Ja.
Ja. Deswegen war es der Albtraum, als es weg war, das Haus. Ja. Wir haben schon auch in der Bauphase, bevor die Kinder kamen, das musste ja jugendamtsgerecht werden, haben wir sehr viel Spaß hier gehabt, auch mit Freunden, Bekannten, Verwandten, das Dach neu gedeckt, die Lattung gemacht. Also ich bin 12 Meter hochgestiegen wie eine Berggemse, also locker. Wir haben viel gemeinsam gemacht und auch hier die Nachbarn haben dann auch irgendwann so Respekt entwickelt. Ne? Das sind ja nicht nur die blöden Hamburger. Also es war ein schönes Leben, ne?
Sie haben es geschafft. Tausende von Flüchtlingen aus Ungarn kamen heute nach einer tagelangen Odyssee über Österreich in München an, erschöpft, aber hoffnungsvoll.
Im Sommer 2015, ne, als das da im Fernsehen zu sehen war, was alles aus Bayern hierher kommt nach Deutschland, kriegten wir hier in der Turnhalle der berufsbildenden Schule in Kattenberge mehrere Busse voll mit Menschen. Etwa 150 wurden in der Turnhalle untergebracht. Es wurden dann Unterstützer gesucht, Paten nannte man das. Und dann sind wir da regelmäßig gewesen.
Innerhalb von 4 Wochen waren 70 aktive Eltern.
Ja, da waren ganz viele Aktive da, meistens Ältere, wie Silver Ager, der Bürgerinitiative Kattenberge hilft. Wir kriegten Kleiderspenden, wir kriegten Sachspenden. Wir mussten einen Sicherheitsdienst einschalten, weil dann auch die Schule wurde mit Hakenkreuz beschmiert. Uli Beushausen, die Seele, im Prinzip der Motor der Bürgerinitiative Kattenberge hilft, dem wurden die Reifen zerstochen, als er da parkte und auch einem von den Security-Menschen. Wir haben das dann etwas enger gemacht, weil dann nicht mehr jeder in die Turnhalle rein konnte, so einfach, ne? Weil es war einfach dann beängstigend. Aber das war 2016.
Wenn man sich bewusst ist, dass man nur einmal lebt im Leben, sollte man etwas Sinnvolles mit dieser Zeit anfangen. Eine Begegnung damals, 2012 im Herbst in Berlin, wo ich einen Film gemacht habe über Armut, über Obdachlosigkeit, 7 Tage und 6 Nächte in dieser Bahnhofssession in Berlin am Zoo, hat mich sehr geprägt. Alex heißt der, ein obdachloser Mensch, der aufgetaucht ist und einfach nur einen Kaffee und Brötchen haben wollte und dann wie ein Theaterschauspieler in meine Kamera gesprochen hat. Und es war so bewegend für mich in diesem Moment. Damals, 2012, September, Oktober war das, habe ich gemerkt, das hat Potenzial tatsächlich, dass man was verändert, also eingreift in die Realität, also nicht als Filmemacher beobachtet oder beschreibt oder kritisiert, wie der Zustand ist, sondern tatsächlich daraus etwas machen kann, das die Menschen bewegt, dass sie etwas tun. Und deswegen bin ich Alex auch gefolgt bis zum Morgengrauen. Wir haben noch gefrühstückt zusammen und dann ist er tatsächlich am Bahnhof in die Gleise runtergegangen und hat nur tschüss gesagt, tschüss.
Ich heiße Milena Migut. Ich wohne in Hamburg und komme ursprünglich aber aus Polen, wo ich auch meine Familie immer noch habe, aus Ostpolen. Da habe ich auch studiert, bin Lehrerin geworden und vor 12 Jahren bin ich nach Deutschland umgezogen. Erstmal nach Berlin, dann habe ich meinen Mann Nikolas kennengelernt und dann durch Nikolas bin ich auch nach Hamburg gekommen. Ja, wir haben zusammen 2 Kinder. Maya ist 7,5 und Mila ist 2,5.
Ich bin Nikolas Migut, ich bin jetzt 44. Ich komme eigentlich aus Süddeutschland, da bin ich aufgewachsen und habe mich dann so langsam hochgearbeitet nach Mainz und habe da studiert, Publizistik und Politikwissenschaft. Und dann habe ich mich beworben für ein Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk und bin 2008 nach Hamburg gekommen. Und dann habe ich ab 2009 für etwa 10 Jahre als freier Mitarbeiter am Anfang so Magazinbeiträge gemacht und dann später Doku-Reportagen, längere Filme.
Der Film, den du über Alex gemacht hast, 7 Tage, lief nicht nur im NDR, sondern aus dem Rohmaterial hast du eigenen Film gemacht. Und der wurde auf verschiedenen Festivals gezeigt und viele Leute haben geschrieben, wo ist er? Und irgendwann haben wir uns Frage gestellt, ja, und wo ist Alex? Lass uns ihn suchen gehen. Und wir gingen durch die Straßen Hamburgs, das war im Winter, weil jemand uns einen Tipp gegeben hat, dass Alex sich angeblich da auf der Mückenbergstraße irgendwo befand. Und dann sind wir auf die Suche gegangen.
Wir sind von einer obdachlosen Einrichtung zur anderen gegangen, haben da die Aushänge mit Foto von Alex gemacht. Und dann, nach langer Zeit, hat sie dann eine gemeldet und hat gemeint, ich glaube, der ist Neumünster, Schleswig-Holstein. Und dann hat er mit mir telefoniert und hat gesagt, ja, ich habe jetzt eine Sozialwohnung nach 10 Jahren auf der Straße. Komm mal vorbei, es sieht gut aus hier. Und dann waren wir in Neumünster am Bahnhof, haben ihn getroffen und dann bin ich zu ihm in die Sozialwohnung. Und das Interessante war, die ganzen Wände von ihm waren so tapeziert mit Gedichten, also mit seinen Gedichten. Ja? Also hunderte von Gedichten waren da. Und er hat sich auch so rezitiert und daraus gelesen so. Und dann hat er auch so ein Gedicht geschrieben für unsere Tochter und hat das Gedicht vorgetragen. Und ich habe das gefilmt alles.
Ja, wie gesagt, die werden immer mehr. Und jetzt sollte mal ein kleines Werk davon veröffentlicht werden. Für was sind sie sonst da?
Also das ist dein Ziel, dass du jetzt etwas veröffentlichst? Und dann hat er gesagt, er hätte einen großen Wunsch. Er ist 20 Jahre erfolgloser Dichter und er würde gerne seine Gedichte irgendwie publiziert sehen. Und dann war diese Idee von diesem Straßenbuch da. Und das hat sehr lange gedauert, ungefähr 3 Jahre, bis wir dann seine Gedichte und von einem anderen Obdachlosen die Fotografien, die sie gemacht hat während der Zeit auf der Straße, veröffentlicht haben. Und das war so schön. Das war im Dezember 2018. Ich bin in einer Kirche hier in Hamburg. Da waren 170 Menschen und da waren auch Rosi und Alex, also die zwei, die das Buch gemacht haben mit ihren Fotografien und den Gedichten und durften dann das Buch präsentieren und eine Rede schwingen. Das war eine absolute Wertschätzung. Also es war, davon erzählt er noch heute.
Und damit hat tatsächlich das angefangen, dass wir irgendwie bewusster mit dem Thema Obdachlosigkeit und uns auseinandergesetzt haben.
Wie oft ich Netflix gucke, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Also klar kann ich jetzt anfangen, über mein eigenes Konsumverhalten nachdenken, darüber nachdenken, was ich kaufe, welchen Strom ich beziehe, alles Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Aber ich glaube, dass man halt in unserer westeuropäischen deutschen Gesellschaft schwer ohne diese Widersprüche leben kann. Das ist ja auch allein jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe und was kaufe, trage ich im Grunde dazu bei, dass anderswo auf der Welt Menschen ausgebeutet werden. Aber ich glaube, ich möchte solche Sachen halt nicht auf einer individuellen Ebene lösen, sondern mir die Gesellschaft angucken und gucken, an welchen Stellschrauben man da drehen muss.
Also lasst uns weiter auf die Straße gehen. Heute und immer, immer wieder, wenn es heißt, what do we want? When do we want it?
Ja, ich bin Juli. Ich wohne in Kiel und bin so Mitte 20. Studiere hier in Kiel und wohne hier jetzt seit ein paar Jahren in der WG. Also ich komme aus so einer Patchwork-Familie. Das ist so ein bisschen bunt zusammengewürfelt über verschiedene Stiefgeschwister, Halbgeschwister. Ich studiere Informatik. Also ich bin jetzt Anfang von meinem Master, weiß aber noch gar nicht, was ich damit letztendlich machen will. So mein Engagement, das mache ich eher außerhalb von der Uni. Wenn ich mir die Gesellschaft anschaue, dann würde ich schon sagen, da läuft einiges schief, was wir so an Ausbeutung und Ungerechtigkeiten haben und wo ich gerne was dran ändern würde. Wenn ich mir jetzt mein eigenes Leben anschaue, habe ich es, glaube ich, doch eher besser getroffen, so irgendwie in Westdeutschland aufgewachsen. So. Also ich glaube, ich gehöre schon mit zu den privilegierteren Menschen dieser Welt. Mein Ziel ist es eher, möglichst wenig zu arbeiten und dass ich eher mein Leben darauf aufbauen möchte, möglichst wenig Geld zu brauchen und möglichst viel Zeit zu haben. Möglichst viel Zeit dafür zu haben, die Welt zu verändern. Wenn ich jetzt in irgendeinen klassischen Beruf reingehen würde, klar würden dadurch Widersprüche entstehen, aber genau deswegen sage ich ja, dass ich eben nicht in einen klassischen Beruf rein möchte. Also ich sehe natürlich schon, dass auch so Computer und digitale Themen mit Umweltschutz verknüpft sind. Allein wenn man sich anguckt, wo die Rohstoffe für unsere Smartphones herkommen, wenn man sich anguckt, wie viel Strom so die Server von Netflix und Google verbrauchen. Also ich sehe da auch Widersprüche drin, wenn ich irgendwie tagsüber fürs Klima protestiere und abends mir meinen Film auf Netflix angucke. So klar, ist da ein Widerspruch bei.
Die private Rettungsorganisation CI hat bislang rund 15.000 Schiffbrüchige aus dem Mittelmeer geholt.
Insgesamt waren wir 5,5 Wochen auf dem Schiff, wovon die erste Woche Training und die letzten 10 Tage Quarantäne war, die von den italienischen Behörden dem Schiff auferlegt worden sind, sodass die eigentliche Rettungsaktion etwa 2 Wochen waren. Mein Name ist Stefan Mies, ich bin 70 Jahre alt, bin berentet und habe früher als Internist in Hamburg gearbeitet. Ich habe eine Tochter mit 2 Enkelkindern und bin verheiratet. Ich habe 1970 Abitur gemacht, da lief gerade die 68er-Bewegung, wo ja ganz stark auch drauf geguckt wurde, auf Befreiung, auf Freiheit, auf Abschaffung von nicht gerechtfertigten autoritären Strukturen. Diese Freiheitsbewegung und diese Gerechtigkeitsbewegung, die haben sich da irgendwo verankert. Und das ist Grundüberzeugung geworden dann in unsere Generation. Ich hatte mich eigentlich beworben, für die German Doctors in Kalkutta in einer Ambulanz im Slum zu arbeiten. Wegen Corona ist das ausgefallen. Und die German Doctors hatten zu gleicher Zeit mit der Organisation CI die Vereinbarung, dass auf den Rettungsschiffen von CI Ärzte von German Doctors eingesetzt werden. Von daher bin ich von German Doctors gefragt worden, nach dem Motto, na, Sie kommen doch aus Hamburg, Sie sind doch seefest, ob ich auf diesem Schiff arbeiten wollte. Das war Anfang des Jahres 2021 und im Mai 2021 ging die Fahrt dann los. Es war so, dass wir mit der CI vor der libyschen Küste, aber außerhalb der libyschen Hoheitsgewässer gekreuzt sind in dem Bereich, wo typischerweise Boote zu erwarten sind. Wir haben dann über Alarmfon, eine NGO, die Kontakte herstellt zwischen Booten auf dem Wasser und den Rettungsorganisationen, auch den staatlichen, Informationen bekommen. Und dann sind wir mit dem Schiff zu den entsprechenden Koordinaten hingefahren und haben zum Teil leere Boote gefunden, zum Teil dann aber auch glücklicherweise Boote mit Menschen, die in Seenot waren. Wir hatten das Ganze vorher ja intensiv geübt und als die Boote dann wirklich in Sichtweite waren, war der Stresslevel so hoch, dass wir eigentlich nur noch fixiert waren auf das, was wir zu tun hatten. Das mulmige Gefühl war vorher. Ich war Teil des dreiköpfigen medizinischen Teams mit einem Notfallsanitäter und einer Intensivkrankenschwester aus Berlin. Und wir hatten zum einen die Aufgabe, eine Triage durchzuführen, um zu gucken, welche von den geretteten Gästen völlig gesund waren oder welche kritisch waren oder welche wirklich bedroht waren. Und wir haben dann zunächst die richtig Bedrohten zu uns in unser Hospital, also unser Krankenbehandlungszimmer geholt, versucht, die zu behandeln und zu stabilisieren. Und es ist uns glücklicherweise auch gelungen. Und nachdem die kritischen Fälle alle überstanden waren, haben wir uns um die anderen Patienten gekümmert, die leichtere Schäden hatten und leichtere Probleme hatten.
We are here to help you. We are German rescue vessel. We are here to help you. So everyone should stay calm. All right.
Wir hatten zweimal solche Momente. Das waren beides Jugendliche, ein junges Mädchen und ein 8-jähriger Junge, die komplett unterkühlt waren, die zudem ausgetrocknet waren und beide hatten schon Bewusstseinsstörungen. Der Junge fing so langsam an, in Bewusstlosigkeit zu rutschen, dass uns nicht so ganz klar war, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht. Bei jungen Menschen, also bei Jugendlichen, die unterkühlt sind und ausgetrocknet sind, einen venösen Zugang zu finden, ist technisch oft schwierig. Aber wir hatten Glück, dass das gelungen ist, sodass wir beide dann retten konnten. Und nach 2-3 Tagen sprangen die beide auch ganz vergnügt auf dem Schiff wieder rum.
Wir hatten regelmäßige Patentreffen, einmal im Monat. Da hatten wir dann auch Themen mit Jobcenter, mit Versicherung, Handyverträge, was so immer nötig war. Und Schule, Kindergarten, also Ärzte, Frauenärzte. Eine Unterkunft für eine afghanische Großfamilie in Hechthausen gehört einem AfD-Kreistagspolitiker. Und der Pächter war ein CDU-Ratsherr. Da habe ich die Missstände kritisiert, die hygienischen. Das war ein ehemaliges Bordell gewesen. Da gab es dann nur Gemeinschaftsduschen und alles sehr merkwürdig. Das habe ich kritisiert und das hatte aber nicht zur Folge. Die haben auch die einzige Buchermiete in diesem Landkreis bezogen. 4.000 Euro im Monat für ein Haus. Das ging auch durch die Presse. Das ist also nichts Geheimnisvolles.
Das ist denen bestimmt sauer aufgestoßen, dass sie da immer mal wieder angesprochen wurden.
Ja, von normalen Leuten, ne, die auch an Flüchtlinge oder Asylbewerber vermietet hatten und natürlich nicht so eine Wuchermiete durchsetzen konnten. Und das Durchsetzen ging nur, weil die Samtgemeinde Herr Mohr meinte, sie hätten sonst keinen Wohnraum gehabt in 2016. Aber das war natürlich auch im Interesse des CDU-Ratsherrn und des AfD-Abgeordneten, diesen Staat noch schön zu schröpfen, ne? Zwei Kinder wurden geboren von den kleinen Familien. Und dann sagte ich, die müssen da raus, ne, aus diesem Schimmelhaus. Das war schimmelig. Und dann haben wir im Sommer 2017 in Kattenberge eine Wohnung für ein Ehepaar mit dem Neugeborenen gefunden. Das war im August 17. Und im September 19 ist unser Reddachhaus total abgebrannt. Ja, da gibt es noch die Vorgeschichte, dass im Februar 2017 Lutz im Briefkasten einen Zettel fand.
Wenn ihr weiter die Flüchtlinge helft, brennt euer Schilfdachhaushalt. Ihr macht, dass die arbeiten dürfen und für uns ist keine Arbeit mehr da. Die kriegen von euch Wohnung und neue Sachen und wir nix. Das muss sofort anders werden. 7. Februar 2017.
Lutz hat den zur Polizei nach Hemmoor gebracht.
Ja, in der Fotokopie und Die haben zur Polizei nach Hamburg gebracht. Und die wollten das erst auch nicht so ernst nehmen. Und, ja, können wir nichts machen. Und das ist dann weitergegeben worden an eine Stelle in Cuxhaven. Und aus Cuxhaven hat mich die Polizei angerufen und gesagt, ich soll das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ich soll vorsichtig sein.
Ich bin seit 8 Jahren auf der Straße. Hier in Berlin. Und ich hab die Schnauze voll.
Ich hatte die Idee, da etwas zu bewegen, bewegen zu wollen. Nicht nur als Journalist, sondern wirklich einer, der aktiv eingreift. Das war im Januar 2015. Und dann hat es wirklich bis November 2016 gedauert, bis wir dann tatsächlich den Verein gegründet haben. 9 Menschen waren wir damals.
Wir wussten von Anfang an, wenn wir klein bleiben und immer in der Gruppe von Menschen, die sich schon länger kennen, sich vertrauen, befreundet sind, agieren, dass wir einfach schneller etwas auf die Beine kriegen können.
Wir haben ja so 3 Säulen. Wohnen, Arbeiten, Begegnen. Wohnen ist Housing First, Arbeiten ist Working for Impact und Begegnen ist sowas wie Straßenweihnachtswunsch, Straßengeburtstag oder andere Geschichten, die wir machen, wie den Straßentandem. Wenn du fragst, wie Projekte entstehen bei Straßenblues, kann ich zum Beispiel ein Projekt rausnehmen, wie die Straßenwahl. Die Straßenwahl ist entstanden 2017 zur Bundestagswahl. Wir hatten kurz davor die Situation, dass in Polen sehr schwierige Zustände geherrscht haben und wir politisch involviert waren und auch diskutiert haben darüber, was können wir mit dem Verein, den wir haben, Straßenblues, für Demokratie tun. Und dann kam die Idee der Straßenwahl am Küchentisch.
Die Idee bei der Entstehung von Straßenwahl war auch noch, dass ich zu dieser Zeitpunkt noch keine deutsche Staatsangehörigkeit hatte. Und ich war so genervt davon, was in Polen los war. Und natürlich bin ich immer wählen gegangen, um immer noch Einfluss darauf zu haben, was da in Polen passiert. Das war auch die Zeit, als Trump an die Macht in Amerika gekommen ist, was wir uns vorher kaum vorstellen konnten. Ich dachte, Mensch, ich lebe in einem Land, wo ich aber nicht wählen darf, weil ich keinen deutschen Pass habe. Und es gibt aber so viele Deutschen hier, die wählen dürfen, die aber das nicht wahrnehmen, die möchten nicht wählen oder wissen es gar nicht, dass es möglich ist, so, Fall Obdachlosen. Und das hat uns noch extra motiviert, um denen zu zeigen, dass es auch Menschen gibt, die viel dafür kämpfen, um diese Wahlrecht zu haben, um das wahrzunehmen.
Wir haben dann in sehr kurzer Zeit deutschlandweit Plakate kreiert mit Horst, der so mit 2 Zeigefingern ein Kreuz gemacht hat und drumherum war ein Kreis. Das hieß dann so, deine Stimme zählt und du solltest auch wählen gehen, egal ob du obdachlos oder wohnungslos bist. Und alle anderen Menschen da draußen, ihr Nichtwähler, schaut mal an, selbst Wohnungslose interessieren sich für die Wahl. Und es ist wichtig, dass man da partizipiert, dass man teilnimmt.
Und zum Beispiel am Anfang des ersten Lockdowns, als übers Wochenende alle Läden geschlossen waren, auch sehr viele Obdachloseneinrichtungen hier in Hamburg geschlossen waren, konnten die Obdachlosen kaum irgendwo noch warmes Essen bekommen, weil alle halt nicht wussten, wie es weitergeht. Dann haben wir uns spontan am Sonntag entschieden, so, jetzt müssen wir unsere Leute auf die Straße schicken, Leute, die noch jung sind, die keine Vorerkrankungen haben. Und die werden einfach Pennygutscheine in einem Wert von 20 Euro den Obdachlosen, die auf der Straße sitzen, und keinen Zugang zu Informationen haben. Und dann haben wir es tatsächlich gemacht. Entschieden am Sonntagabend, am Montag umgesetzt. Und einige Obdachlosen haben gesagt, danke, ohne dieses Gutschein hätte ich heute nichts gegessen.
Ich engagiere mich jetzt seit 2015, 16, ich weiß es gar nicht mehr genau, gegen Kreuzfahrtschiffe. Und das mache ich, weil ich es einen Skandal finde, dass diese Schiffe überhaupt noch fahren dürfen. Also, dass überhaupt noch irgendwelche Leute in Erwägung ziehen, darauf ihren Urlaub zu verbringen. Weil im Grunde dieser Urlaub besteht aus Ausbeutung und Umweltzerstörung. Dafür, dass da irgendwie ein paar tausend Leute ihren Urlaub verbringen können, müssen andere Menschen von den Philippinen und aus anderen ärmeren Ländern 70, 80 Stunden die Woche schuften, haben Arbeitszeiten von mehreren Monaten am Stück und kriegen dafür irgendwie einen Hungerlohn von 1 bis 2 Euro die Stunde. Und darauf einen Urlaub aufzubauen, irgendwie dafür sich eine schöne Zeit zu gönnen, die anderen Menschen darunter leiden, das sehe ich nicht ein. TKKG, das steht für Turbo-Klimakampfgruppe. Das Klimathema, als wir uns gegründet haben, da war das noch gar nicht so groß. Also wir haben halt damals irgendwie ab und zu so Vorträge hier in Kiel gemacht, aber so irgendwelche Aktionen, da gab es gar nicht genug Menschen hier in Kiel, die daran Interesse hatten. Und dass wir halt irgendwie hier in Kiel angefangen haben, Aktionen zu machen, das war halt erst mit so Erstarken der Klimabewegung ab so 2018 auch möglich. Also die Stadt Kiel hat halt schon klar ein Ziel, dass sie Wirtschaft fördern wollen und halt irgendwie mehr Kreuzfahrtschiffe nach Kiel holen wollen und haben halt auch in den letzten Jahren noch ein weiteres Terminal gebaut. Und um halt dann quasi UmweltschützerInnen zu befriedigen, haben sie jetzt halt eine Landstromanlage auch hingebaut. Also das ist quasi eine Anlage, mit der Kreuzfahrtschiffe, während sie hier im Hafen anliegen, Strom nicht mehr über Schweröl produzieren müssen, sondern halt aus diesen Landstromanlagen beziehen können. Aber da ist dann halt auch die Frage, woher kommt denn der Strom da und wo fehlt der dann halt auch?
Proteste gegen Kreuzfahrer in Kiel. Etwa 50 Menschen haben gestern im Hafen stundenlang ein Kreuzfahrtschiff blockiert. Nach Angaben der Polizei kletterten am Nachmittag einige Umweltschützer auf den Bug und die Festmacherleinen der Säuderdamm.
Also wir waren, ich würde schätzen, ungefähr so 50 Personen verteilt auf 20 Boote. Und das hat halt dann dazu geführt, dass das Schiff den ganzen Tag über nicht weiterfahren konnte. Und es wurde dann halt immer weniger, weil die Polizei dann halt angefangen hat, uns so die Boote wegzuschnappen. Daraufhin sind die Leute halt von den Booten ins Wasser gesprungen und einfach von irgendwelchen anderen Booten aufgenommen worden. Also das hat sich dann schon eine ganze Weile gezogen, bis sie uns dann aus dem Wasser gefischt hatten.
46 Menschen nahm die Polizei in Gewahrsam. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Nötigung, des Widerstands und des Hausfriedensbruchs eingeleitet.
Das, was halt möglich gewesen wäre an Vorwürfen, wäre zum Beispiel sowas wie Nötigung gewesen. Also, dass wir das Schiff genötigt hätten, um anzuhalten. Und das ist halt im schlimmsten Fall eine Geldstrafe. Also, das landet in den meisten Fällen auch noch nicht mal im Führungszeugnis, weil das erst ab einer gewissen Höhe ins Führungszeugnis kommt. Das heißt, selbst da hätte es keine Probleme gegeben. Und genau, was halt irgendwie mir so ein bisschen mehr Sorgen gemacht hat, wäre halt, wenn die Reederei Schadensersatz gefordert hätte. Also wenn zum Beispiel die Passagiere im nächsten Hafen irgendwelche Anschlussflüge verpasst hätten, hätte es halt sein können, dass wir das halt zahlen müssen. Und man kann sich das vorstellen, bei so ein paar tausend Passagieren auf einem Schiff, die einen Flug verpassen, könnte das ganz schön teuer werden. Wir haben das schon besprochen und dann war halt aber klar, so dass, also es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach mit Schulden zu leben. Also ich glaube, niemand von uns hätte dann am Ende die Strafe gezahlt, sondern hätte sich dann halt darauf eingestellt, den Rest des Lebens mit Schulden zu verbringen. Und das bringt dann schon so ein paar Einschränkungen mit sich, aber ist es mir halt dann letztendlich auch wert. Es geht ja auch nicht nur darum, was ich nicht machen kann, sondern auch darum, was ich machen kann damit. Und wenn einem halt erstmal dieser ganze Geldkram egal ist, also weil im Grunde, ich brauche ja auch jetzt nicht viel zum Leben. Ich kann ja auch gut mit irgendwie ein paar hundert Euro im Monat leben. So viel dürfte ich dann auch noch verdienen, ohne dass mir das weggenommen wird. Also ich wüsste nicht, warum sich das ändern sollte bei mir.
Am 7. September morgens hatte ich wieder einen Termin mit einer Flüchtlingsfrau und ihrem Kind. Wir mussten zur Asylanhörung, also Anhörung des Asylantrages, nach Oldenburg fahren. Und ich hatte mich mit ihr verabredet, morgens um 17:45 in Kartenberge hole ich dich ab. Lutz ging gerade in die Dusche und ich habe mich verabschiedet und war weg mit meinem Auto. Und so 6:45 rief mich dann Herbert, unser Nachbar, auf dem Handy an und sagt, Christa, sitzt du gut? Ja, dein Haus brennt. Ich sag, Quatsch nicht, ne? Was ist los? Doch, dein Haus brennt, ganz ernsthaft. Und da kriegte ich die Panik, ja, meines Lebens, glaube ich schon. Doch.
Mir hat man gesagt, dass mein Haus brennt in der Krankenkasse. Die haben mich groß angeschaut, was machen Sie denn hier? Ihr Haus brennt doch. Voll ich sag, was? Quatsch, ich komme doch gerade. Die haben das aber ernst gemeint und dann bin ich gleich weggefahren, wollte herfahren und habe am Bahnübergang gestanden, musste warten und links neben mir zog die Feuerwehr vorbei. An der Kreuzung vorher sollte ich schon abgewiesen werden, weil die Straße gesperrt war. Und dann konnte ich sagen, es ist mein Haus, was da brennt und dann haben sie sich durchgelassen.
Hinten sind ja drei Fenster gewesen, Sprossenfenster, und im mittleren war ein Zaunpfahl drin. Das ist auch aktenkundig, das Foto, aber ist auch weg. Die Feuerwehr sagt eindeutig Brandstiftung. Du musst ein Reetdachhaus nicht mit Brandbeschleuniger anstecken, du musst nur Luft schaffen. Dann geht das in die Luft, geht wirklich in die Luft. Ja, als ich dann aus Bederkesa mit der Mutter herkam, war hier schon alles gesperrt. Die Reetbündel sind bis hinter die Bahn geflogen. Über die Straße rüber, die war auch gesperrt. Wir haben dann nicht realisiert, was passiert ist, ne? Dass nichts mehr da ist, ne? Dass alles oder das meiste ja wirklich weg ist.
Und hier hat ein Feuerwehrmann mich in Empfang genommen und hat gesagt, du musst das nicht sehen, hat mich gleich in den Rettungswagen gezogen. Ich kann mich also nicht so genau an diesen Morgen erinnern. Und irgendwo steht auch geschrieben, die Vernehmung musste abgebrochen werden, weil er nicht bei sich ist oder so.
Und es gab zwei Brandherde, ne? Was die beobachtet hatten, sagt, das ist nicht irgendwo durch einen Kurzschluss ausgebrochen oder ein Bügeleisen, was irgendwo rumstand, falsch oder so, ne? Und das hat die Feuerwehr festgestellt, und dann wussten die auch zum Teil von dem Drohbrief, ne? Die haben das eindeutig an dem Brandausbruch festgestellt oder festgemacht und eben daran, dass hinten im mittleren von drei Sprossenfenstern ein Zaunpfahl steckte, so Bierdosenbrei groß im Durchmesser, der steckte mittendrin in den Sprossen.
Gleich nochmal dazwischen. Die Akte heißt auch schwere Brandstiftung. Aber auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade wurde daraus menschliches Fehlverhalten, technisches Versagen oder Brandstiftung. Das ist also angeordnet worden.
Wir glauben, es hängt damit zusammen, dass die Staatsanwaltschaft ganz klar vorgegeben hat, auch der Kripo und der Polizei Mohr, ermittelt mal in Richtung menschliches Versagen oder technischer Defekt. Brandstiftung erst zuletzt. Und weil sehr früh klar war, dass die Versicherung zahlt. Das hat man öfter zu hören gekriegt. Ach, Frau Wiese, seien Sie mal nicht so, die Versicherung zahlt ja.
Und wir sind der Meinung, dass weil es September war, geht aufs Jahresende zu, wir können nicht noch mehr rechte Gewalt in unserer Statistik aufnehmen.
Und die Kripo Hemmoor, die hat sowohl dem Uli gesagt, weil natürlich Aufregung war in unserer Initiative, brenne ich auch ab, ne? Werde ich bedroht oder was passiert mir, ne? Frau Wiese, Herr Beushausen, hier gibt's gar keine Rechten. Ha, guck dir die Akte an, dann weißt du, weshalb wir so sind. Ich schweife schon wieder ab. Wir wurden gefragt nach, kennen wir beide nicht. Ist der Polizei seit 2013 als Rechtsextremer bekannt? Der wohnt in Oberndorf. 3 Kilometer entfernt von hier. Der war einer der ersten Brandentdecker. Der hat Videos gemacht, die nicht in Akte sind. Warum?
Er hängt an der Wand. Im Badezimmer, im Flur. An Plätzen, die du für ihn ausgesucht hast. Du siehst dich an ihm vorbeihuschen. Siehst eine Person, die den Spiegel meiden will, die dem Spiegelblick entgehen will. Willst dich nicht sehen, nicht die dich fragend anschauenden Augen. Du weißt, das bist du und willst es doch nicht sein. Nicht so, zumindest in diesem Moment, in dem du dich vor deinen dir selbst gestellten Fragen drücken willst. Come gather round people wherever
you Ja, wenn ich in den Spiegel blicke, dann sehe ich einen jungen Menschen, der versucht, die Welt zu verändern, der halt manchmal auch ganz schön frustriert und verzweifelt an dem ganzen Scheiß ist, aber der es zumindest versucht.
Jemand, der zutiefst verunsichert ist, was wir in Europa machen. Und das in den Spiegel gucken hat einfach damit zu tun, dass die europäischen oder die deutschen Vorstellungen von Gerechtigkeit, von Freiheit, von Würde, dass die von uns innerhalb des Landes zum Teil, aber auf jeden Fall an den Grenzen nicht gelebt und nicht umgesetzt werden.
Ich glaube, jeder Mensch führt manchmal so Selbstgespräche. Ich rede meistens dann mit mir im Spiegel, wenn ich so das Gefühl habe, so irgendwas für mich sortieren zu müssen. Wenn halt so alles manchmal irgendwie zu viel und zu groß und zu übermächtig wirkt, so um wieder Mut zu schöpfen. Naja, ich würde mir im Grunde sagen, Keine Ahnung, ob es klappt, aber wir können es zumindest versuchen. Wir können versuchen, die Welt zu verändern. Und wir können zumindest versuchen, dass ich mir am Ende vom Tag noch ins Gesicht gucken kann und sagen kann, hey, ich hab was gemacht. Ich hab nicht einfach nur zugesehen. If you're dying for you, it's
worth saving. Das, was ich tue und nicht tue, das soll schon zu dem passen, was ich von mir halte und denke, ja. Und wenn das nicht klappt, gerade so bei den großen Fragen, die ja jetzt uns auch alle quälen, so Pandemie, Klimawechsel, dann nervt mich das schon. Ne? Dann muss ich irgendwas tun. Und also so ein bisschen ganzheitlich denken, ne? Nicht nur so Schmalspur. Und das passt dann schon, dann bin ich dann abends oder nachts ganz zufrieden, wenn dann der Tag auch so gelaufen ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Klappt nicht immer so, aber doch, mit dem Menschen da, den mag ich im Spiegel.
Man muss schon realistisch bleiben, dass man wahrscheinlich in einem Menschenleben nicht die ganze Welt verändern kann, aber man kann etwas reintun. Dieses Meer, so ein Tropfen, der dann stärker wird und mitschwimmt und alle anderen mitreißt. Und vielleicht wird das die große Idee von Mitmenschlichkeit oder Naturschutz oder Naturrettung nicht in meiner Generation oder unserer Generation verwirklicht werden, sondern erst ein oder zwei Generationen danach. Aber wir können zeigen, dass man was Gutes tun kann im Leben. Und das ist jetzt inzwischen mit 44 meine Einstellung, wenn ich in den Spiegel gucke, dass das Wichtige ist und nicht die oberflächlichen Dinge, mit denen sich immer noch manche Menschen mit Mitte 40 beschäftigen. For the times they are
changing. Als mein Spiegelbild sehe ich eigentlich meine Kinder und sie werden es mir spiegeln in einigen Jahren, so wie ich gelebt habe, und werden uns vorwerfen, dass wir nicht genug gemacht haben, etwas falsch gemacht haben. Ich nehme das nicht so wahr, dass ich mein Gesicht täglich im Spiegel sehe. Ich nehme das eher wahr, wie werde ich mich nachhinein sehen? Was soll ich jetzt anders machen, nicht machen, doch machen, um nachhinein mir selber ins Gesicht in Ruhe mit gutem Gewissen schauen zu können und sagen, doch, damals habe ich gut gehandelt.
Ich habe ja auf dem Schiff und vielleicht auch vorher begriffen, dass wir Europäer nicht das tun, was wir nach unseren eigenen Werten tun sollten. Und dass bei uns eine gesellschaftliche Diskussion geführt werden muss, wie wir mit dieser Problematik umgehen. Und wie wir so umgehen, dass wir unseren eigenen Werten gerecht werden. Ich will nicht so weit gehen, dass, wie wahrscheinlich die Mehrheit auf dem Schiff, dass wir sagen, jeder, der herkommen will, soll herkommen. Ich glaube, das würde unsere Gesellschaft zerreißen. Aber wir müssen zumindest einen Diskurs in Gang bringen, wo wir das, was wir tun, reflektieren und wo wir Wege finden, dass in Würde eine legale Einwanderung möglich sein muss. Aufgerüttelt hat mich das Leid der Menschen, die Trans-Sahara-Route genommen haben, um übers Mittelmeer zu fahren, mit grausigen Erlebnissen in Libyen und auch in Niger vorher. Da steckt Leid hinter und da ist Leid auch vorhanden. Aufgerüttelt hat mich, dass die europäische Grenzpolizei Frontex, die ja prinzipiell eine gute Sache ist, sich nicht an die europäischen Gesetze hält, sondern illegale Aktionen durchführt, eben Pushbacks. Die Zusammenarbeit mit einem Regime in Libyen, wo die UNHCR und auch unser Auswärtiges Amt eindeutig gesagt haben, dass es Folterlager sind, die da sind, dass es Banden sind, die die Menschen zu Sklaven machen und dass die Europäische Union mit diesem Pseudostaat zusammenarbeitet, um Menschen nicht übers Mittelmeer kommen zu lassen, sondern dort zu halten, wohl wissend, dass es ein Staat ist, der sich um Menschenrechte und Würde irgendwie überhaupt nicht kümmert. Also diese Sachen, dass die Grenzpolizei illegale Dinge tut und nicht belangt wird dafür und dass Europa und auch Deutschland Libyen mit ihrem Grenzregime unterstützt, Das ist das, was mich empört.
Es sind nicht nur die Vereinten Nationen, die beunruhigende Untersuchungsergebnisse präsentieren. Auch internationale Hilfsorganisationen schlagen Alarm.
Mich haben viele Menschen beeindruckt, die auf dem Schiff waren, die in den Lagern in Moria gearbeitet haben, die Seenotrettung in der Ägäis gemacht haben, wo die Menschen in nicht seetauglichen Booten aus der Türkei Richtung griechische Inseln gefahren sind, die dort berichtet haben. Das hat mich extrem beeindruckt. Sie haben eine 23-jährige Frau mit Rasterlocken, tätowiert von oben bis unten und Piercings überall. Das sind Menschen, die ich sonst typischerweise in meinem Leben nicht vorkomme, die ich sonst nicht treffe. Und wo sich von daher sicher auch Vorteile aufgebaut haben. Aber wenn man diese Menschen dann trifft und sie agieren sieht in ihrer Herzlichkeit und in ihrer Effektivität, das hat mich mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert, dann denkt man sich, hoppla, da musst du wohl noch mal etwas an deinen Vorurteilen arbeiten. Beim letzten Abend, da gab es eine Feier an Bord und da habe ich mich auch neben sie gesetzt und wir haben länger geredet. Ich hatte mich bei ihr bedankt dafür, dass sie meine Vorurteile so ein bisschen aufgebrochen hat. Und sie sagte, Mensch, wann kommt so ein alter Kerl und der sieht so ordentlich aus und ist der überhaupt in der Lage, in seinem Alter hier diese Belastung durchzustehen? Aber dann hatte sie sich doch gefreut und war überrascht, dass es doch irgendwie alles ging. Also da ist sicher auf beiden Seiten sind da ja vorgefertigte Meinungen ins Rutschen gekommen, sodass man sich hinterher sehr herzlich ja, annehmen und auch in den Arm nehmen konnte. Wenn man mit seinen eigenen Vorurteilen konfrontiert wird, von denen man natürlich als liberaler deutscher Bürger denkt, dass man sie nicht hat, und dieses dann zu relativieren, relativiert zu bekommen und da den Spiegel vorgehalten zu bekommen, das ist sicher zunächst nicht angenehm, aber das ist sicher wertvoll, um dann mit anderen Augen durch die Welt gehen zu können.
Wenn ich den Systemwechsel möchte, bedeutet das, dass man nicht nur Obdachlosigkeit verwaltet, sondern tatsächlich ganz konkret was verändert, wenn schon jemand in der Obdachlosigkeit drinsteckt. Dass man Menschen bedingungslos unterbringt in Wohnungen, ohne Wenn und Aber, ohne die Wohnfähigkeit beweisen zu müssen, wird oft genannt Housing First. Das ist eine Lösung für einzelne Menschen, aber es ist kein Systems Change. So.
Ich habe ganz oft solche Momente, wo ich an meine Grenzen komme und denke, oh, das ist alles sowieso nicht wert, was wir hier machen, weil die Probleme sind viel zu groß und man sollte an der anderen Ende anfangen. Was bringt das letztendlich, dass wir einfach Leute informieren, egal wie viele informieren, dass sie wählen können? Was bringt das, dass wir einen Wunsch von einem Obdachlosen erfüllt haben und der ist jetzt monatelang, jahrelang stolz auf sich und glücklich? Ändern wir das System eigentlich? Ich komme sehr oft ans Zweifeln mit diesen Fragen.
Ich muss sagen, ich habe schon eine Zeit gehabt, schon vor 2-3 Jahren, als die Klimakrise noch immer stärker im Bewusstsein war, dass ich schon verzweifelt war, was mit dieser Welt passiert in den nächsten 10, 20, 50 Jahren, was das bedeutet für unsere Kinder, aber auch für uns selbst. Und dann kam halt die Idee vor etwas über einem Jahr von Working for Impact, dass wir Straßenblues verknüpfen mit Natur- und Umweltschutz. Und die Idee ist ja bei Working for Impact, also Arbeit mit Sinn, dass wir Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, in sinnvolle Jobs bringen. Das heißt im Natur- und Umweltschutzbereich und die Natur und die Umwelt schützen im besten Fall. Und da war halt dann diese Kombination von beidem, dass wir nichts Neues gründen müssen, sondern das Bestehende erweitern.
Rund 300 Demonstranten gingen gestern in Kiel auf die Straße, um auf die schlechte Klimabilanz von Kreuzfahrturlaub aufmerksam zu machen.
Wir hatten ja davor die Jahre über auch schon immer wieder versucht, irgendwie Öffentlichkeit für das Thema herzustellen, waren mit Kundgebungen im Hafen, haben auch mit PassagierInnen gesprochen. Und das hat halt aber nie irgendwie einen größeren Nachhall, sag ich mal, gehabt. Und diese Blockadeaktion hat halt dazu geführt, dass das Thema weltweit in den Medien war. Also auch Nachrichtensender in den USA haben darüber berichtet.
Die Aktivisten kritisierten den Schadstoffausstoß der Kreuzfahrtschiffe und die Arbeitsbedingungen der Crews, die ihrer Meinung nach mit einem Hungerlohn abgespeist würden.
Es ist schwierig zu sagen, was man konkret mit einer einzelnen Aktion erreicht hat. Also ich glaube, es geht eher darum, zu dem Thema immer wieder aktiv zu werden, auch immer wieder das Thema in die Öffentlichkeit zu holen, damit sich einmal die öffentliche Meinung verschiebt. Was es für mich halt persönlich bedeutet hat, ist ein Gefühl, mich einfach mit meinem eigenen Körper diesem riesigen Schiff in den Weg zu stellen und zu sehen, wenn ich da bin, fährt's nicht. Und dann halt auch im Nachhinein zu sehen, dass halt irgendwie breit in den Medien darüber berichtet wird und dass halt irgendwie auch die Stadt Kiel gezwungen ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und es halt nicht einfach weiter ignorieren kann. Das sind, denke ich, schon dann auch Erfolgserlebnisse. Ich glaube, auf der anderen Seite geht es halt darum, die Schiffe einfach ganz konkret aus Städten zu verdrängen. Und ich denke da zum Beispiel auch an Venedig als ein Vorbild, wo es ja auch schon gelungen ist, dass die Schiffe jetzt zumindest nicht mehr in die nähere Stadt reinfahren dürfen, weil da der Wellenschlag der Schiffe dazu geführt hat, dass einfach die Fundamente der Stadt gebröckelt sind.
Jetzt der Brand ist ja für uns der große Einschlag, ne? Weil von unserem alten unser Lebenswerk ist zerstört. Wir haben ganz wenig Erinnerungen retten können. Ich habe aus der Ruine ganz wenig Kleinteile retten können. Uhren von unserem verstorbenen Sohn, die dann auch noch nach Batterieaustausch wieder ging. Bilder, die ja, getrocknet werden mussten, weil sie mit Schaum und Dreck ja, waren. Das macht mich manchmal wütend und da ertappe ich mich dabei, dass ich Rachegefühle habe.
Das sind alles handgeschmiedete Schläge gewesen. Die großen Balken, die hier waren, die waren nicht gesägt, die waren handgebeilt. Das ist so, was findet man heute nicht mehr. Das ist immer noch scheiße. Kann ich nicht gut mit umgehen?
Dann lass es. Das hilft dir nicht.
Das sind 30 Jahre Arbeit, die an einem Morgen weg sind.
Aber es macht dich
das, was uns eigentlich immer mehr dahin gebracht hat, weiterzumachen in der Flüchtlingsarbeit, das ist diese Willkommenskultur, die ja gewesen ist, die wirklich da gewesen ist in der gesamten Bevölkerung, dass die kaputt geschrieben und kaputt gemacht worden ist. Da haben die gesagt, hilfst du immer noch den Flüchtlingen? Da wollen wir mit dir auch nichts mehr zu tun haben.
Dich nicht auf, das ist nicht gut. Nee, ich habe das nachher wieder auszubauen, da habe ich keine Lust drauf. So. Ja. Ich verstehe ihn ja, ne? Ich verstehe ihn ja so gut. Da ist so seine Betroffenheit so tief im Herzen, in der Seele. Das tut mir dann auch manchmal weh.
Du stehst vor dem Spiegel, siehst ein Gesicht, siehst Augen, die dich anschauen, die in dich hineinschauen, die dich sehen, so wie du bist, mit deinen Stärken und deinen Schwächen. Die gehören zu dir. Denen schaust du in die Augen, in deinem Selbstbildnis. Das bist du.
Mein Thema ist es, Leid auf dieser Welt zu reduzieren. Also, und das spiegelt sich dann halt in unterschiedlichen Facetten wieder. Also, dass ich halt irgendwie bei so Klimaprotesten dabei bin, weil ich halt einfach weiß, dass jetzt schon irgendwie Menschen unter den Dürren und der Hitze zu leiden haben, die halt durch den Klimawandel verursacht werden.
Ich bin ein neugieriger Mensch, was diese Welt betrifft und verreise gern und auch gerne in etwas entferntere Länder, wo die Reise sinnvollerweise nur mit dem Flugzeug stattfinden kann. Ich weiß genau, dass mein ökologischer Fußabdruck dort relativ groß ist. Aber hier kann ich mir diese Reisen dann oft nicht verkneifen.
Wir haben hier, was Umwelt angeht, Demonstration in Cuxhaven mal mitgemacht, machen das auch noch. Das ist schon nicht ganz einfach gewesen, gerade hier, wo die Diskussion um Umwelt nachrangig war. Ne? Erstmal Wohlstand, Wachstum, mehr. And accepted that soon you'll be drenched to the boat. Ist es schwer, da ja so seinen Weg zu finden oder meinen Weg zu finden. Das ärgert mich manchmal, dass ich da keine dass wir immer noch nicht geschafft haben, die Plastikflaschen vom Wasser wegzulassen, weil uns das andere Wasser nicht schmeckt. Also wo ich dann sage, okay, so wenig, wie ich trinke, aber das sagt natürlich jeder. So wenig, wie ich Auto fahre, dann belastet das die Umwelt nicht. If you're dying for you, it's
worth saving. Wenn du mich fragst, ob ich mit einem guten Gewissen vor dem Spiegel steht, da sehe ich schon im Hintergrund alle diese Plastikmüllbags, die ich im Leben gekauft habe, und alle diese Nichtstoffwindel, die ich im Leben doch gekauft habe, weil ich nicht genug Kraft hatte, um meine Nein damals zu sagen. Ja, das sehe ich auch tatsächlich, wenn ich mir im Spiegel anschaue. Then you better start swimming
before you sink like a storm. Ich bin dann glücklich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas bewegen kann. Also dass irgendwie, dass ich diesen ganzen Scheiß, der in der Welt passiert, nicht einfach so hinnehmen muss, sondern da irgendwie was mitmachen kann. Das ist so das, das ist so ein Teil, der mich glücklich macht.
Das ist schon angenehm tatsächlich mit 44, an so einem Punkt zu sein, wo ich erkenne, dass der Körper Hülle ist, der immer schwächer wird mit den Jahren. Und dennoch hat der Geist meistens die Chance, sehr fit zu bleiben. Und man kann auch sehr lange, vielleicht mit 80 noch, aktiv sein für diese Welt.
Das ist schon eine Motivation, weil ich möchte auch, dass hier jüngere Menschen bleiben und nicht alle wegziehen. Diese Familien, die wir erfolgreich in Ausbildung und Beruf und die Mädchen in Schule und nicht in Zwangsheirat mit 16 gebracht haben, dass die weitergehen, da kann ich dann was dazu beitragen mit meiner Kompetenz.
Ich selber fühle mich ein bisschen besser, weil ich versuche, einen Teil zu tun und habe einen Teil getan. Aber ich hoffe, dass viele Menschen das tun und von daher eine Bewegung kommt, dass wir eine Regelung finden für diese Problematik, die ja sicher noch zunehmen wird in den nächsten Jahrzehnten, dass wir die lösen können. Und am besten wäre es natürlich, wenn man die Ursachen bekämpfen könnte.
Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass es oft reine Dankbarkeit ist, was uns bewegt. Wir müssen uns einfach auch mal bewusst machen, wie viel wir haben, dadurch, dass wir in Europa, in Mitteleuropa, in Westeuropa geboren sind, dass wir in einem System leben, wo Bildung umsonst ist, wo Gesundheitssystem umsonst ist. Und wir müssen nicht täglich 5 Kilometer reinmarschieren, um Wasser zu holen. Wir leben in einem absoluten Luxus hier in der westlichen Welt. Man muss nur irgendwelche Zahlen nehmen, um sich zu vergleichen mit der Mehrheit der Menschen, die es in der Welt gibt. Und wenn man sich das bewusst macht, wie es uns wahnsinnig gut geht, dann kann man nicht mehr meckern. Dann muss man einfach was machen. Auch als Dankeschön für die Welt, dafür, dass es so gelaufen ist. Das ist eine Verpflichtung, sehe ich wenigstens so, um das zurückzugeben. For the times they are changing.
Der Blick in den Spiegel. Unterwegs für Menschenrechte und Klimaschutz. Ein Feature von Erika Harzer. Es sprachen Christa und Lutz Wiese, Milena und Nicolas Migut, Stefan Mees, Juli und Doris Plenert. Mit Ausschnitten aus dem Film Straßenblues aus dem Jahr 2015 von Nicolas Migut. Ton und Technik Hendrik Manok und Katrin Fidorra. Regie Nick Julian Lehmann. Redaktion Jenny Marrenbach und Thilo Guschers. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022. For the times, they are a change.